Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sonntagssendung. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen halben Stunde soll es unter anderem um die Kontroversen rund um das neue Museum für moderne Kunst in Warschau gehen. Lonely Planet hatte es vor kurzem als eines der sehenswertesten Museen gewürdigt. Von den Warschauern wird es allerdings geliebt und gehasst. Wie hängt das mit den Erwartungen der Warschauer zusammen? Darüber und über die Zukunftspläne des MSN sprechen wir mit Kuratorin Magdalena Liebska. Wir beginnen jedoch mit einem weitgehend vergessenen Talent von Nationaldichter Juliusz Słowacki. Denn Słowacki war nicht nur ein Meister des Wortes, sondern auch, wie sich herausstellt, ein begabter Finanzier. Die polnischen Romantiker hatten es generell schwerer als ihre Zeitgenossen in anderen Ländern aus dem Machtbereich des zaristischen Russlands ins französische Exil gezwungen, verkörperten sie dort häufig jenen Typus des politischen Schriftstellers, der eigentlich nie anerkannt, sondern fast immer nur diskreditiert worden war. Zudem konnten sich in Paris nur wenige von ihnen finanziell über Wasser halten. Auch der Nationaldichter Juliusz Słowacki konnte zunächst nichts veröffentlichen. Dafür erwies er sich aber eben als ein Finanzexperte, der nur selten über Geldsorgen klagte. Zwar galt Słowacki zeitlebens als ein zarter, kränkelnder Jüngling, der verfrüht verstarb, doch was seine Finanzen anging, zeigte sich der sonst so emotionsgeleitete Schriftsteller eher vernünftig, sachlich und analytisch. Was viele nicht wissen, Słowacki, der von seinen Landsleuten mitunter als exaltiert, verrückt oder impulsiv beschrieben wurde, war auch ein vielbestauntes Finanzgenie, das in Eigenregie an der Börse investierte, die Risiken und Vorteile der Spekulation früh abzuwägen wusste, sowie beträchtliche Gewinne erzielte. Ein Beitrag von Wojciech Osiński.
Juliusz Słowacki wielkim poetą był. Heißt es in dem Roman Ferdy Durke. Juliusz Słowacki war ein großer Dichter. Das war er ohne Zweifel, auch wenn Gombrowicz uns hier eher eine Persiflage des polnischen Literaturkanons präsentieren wollte. Und überhaupt, eigentlich müssten wir diesen Satz ergänzen. Juliusz Słowacki war nämlich ein ebenso großer Investor. Der begnadete Schriftsteller war nicht nur sprachlich und literarisch hochbegabt, er war zudem Doktor der Rechtswissenschaften und in diesem Zusammenhang ein ausgewiesener Kenner des Finanzrechts. Vor dem Ausbruch des Novemberaufstands arbeitete er im Warschauer Finanzministerium. Nach der polnischen Niederlage schloss er sich der sogenannten großen Emigration in Paris an, wo er in den folgenden 4 Jahren 3 Gedichtbände herausgab. Er hatte keinen leichten Start. Sein Kollege Adam Mickiewicz äußerte sich abfällig über die Werke des jungen Dichters. Sie seien nicht schlecht, aber leer wie eine Kirche ohne Gott. Ganz gerecht waren diese Rezensionen nicht. Schon die ersten Gedichte Słowackis galten als ein Paradebeispiel für den nostalgisch-meditativen Ton der polnischen Frühromantik, für jenen jugendlichen Schmerz über die Unfähigkeit, dem Leben in die Augen zu schauen. Aber auch das entsprach nicht ganz der Tatsachen. Er war durchaus imstande, dem wirklichen Leben in die Augen zu schauen. Im privaten Leben war Słowacki eher ruhig und praktisch veranlagt. Er gab seine literarischen Ambitionen nicht auf, aber im Jahr 1837 hatte er erst einmal genug von der Pariser Emigration, die sich teilweise selbst zerfleischte. Er ließ sich in Florenz nieder, das nicht nur seinen Hunger nach Kunst und Literatur stillte, sondern auch eine andere alte Leidenschaft entfachte, den Spaß am Spekulieren und Verdienen. Die italienische Stadt Florenz gehörte schon seit dem Mittelalter zu den Bankzentren Europas. Über 300 Jahre hinweg hatte niemand in dieser Stadt mehr Macht als Bankleute und Kunstförderer. Hier könnt ihr meinen Katafalk aufstellen, pflegte Słowacki zu sagen. Erzählt dem polnischen Rundfunk der Historiker und Publizist Sławomir Koper. Słowacki investierte sehr besonnen und vernünftig. Für einen Teil des Geldes kaufte er Aktien und investierte den Rest in Anleihen zu einem bestimmten Zinssatz. Später, als er wieder in Paris war, galt sein Hauptaugenmerk den Börsen- und Eisenbahnaktien. An der Pariser Börse waren damals nur wenige Unternehmen notiert. Słowacki konnte beträchtliche Gewinne erzielen, so dass er sich nun überhaupt nicht mehr um murrende Literaturkritiker oder Verlage scheren musste und für sein eigenes Geld Gedichtbände herausgab.
Polacy w latach 20. 19. wieku.
Viele Polen in den 1820er Jahren konnten oft nicht mit Geld umgehen. Słowacki hatte es wohl in den Genen, ging mit den eigenen Ausgaben und Finanzen sehr gewissenhaft um, was seine bis heute erhaltenen, detaillierten Aufzeichnungen belegen. Er gab seine Schriften selbst heraus und hatte noch genug Geld übrig für maßgeschneiderte Kleidung, die mit Verlaub in der französischen Hauptstadt alles andere als günstig war. Den Rest investierte er in zusätzliche Aktien und Bücher, die für ihn das Einzige waren, was von Polen übrig blieb. Erzählt uns der Warschauer Philosoph Wawrzyniec Cyrymkiewicz. Ab 1841 jonglierte Słowacki 6 Jahre lang recht erfolgreich mit den Eisenbahnaktien, wobei ihn seine Mutter ständig mit zusätzlichen Finanzspritzen unterstützte. Da er seinen Lebensunterhalt nicht allein durch das Schreiben bestreiten konnte, wurde er sozusagen zum aktiven Rentner, der auf seine Finanzkenntnisse zurückgriff. Er lebte hauptsächlich von den Zinsen aus Anleiheverkäufen und von in Aktien angelegtem Kapital, konnte sich so das Schreiben und Publizieren ermöglichen. Im Jahr 1847 kam es aber unverhofft zu erheblichen Einbrüchen der Börsenkurse. Und als es dann Monate später obendrein zur Februarrevolution und damit zur Ausrufung der Zweiten Französischen Republik kam, brach der Aktienkurs der Eisenbahn ein und Słowacki verlor einen großen Teil seines Kapitals. Der verbitterte Dichter ging anschließend nach Wrocław, um dort bei seiner Mutter den Kummer über das verlorene Geld auszuweinen. Bei der Ankunft stellte sich heraus, dass alles noch viel schlimmer kommen sollte. Słowacki vertraute all seine Anleihen einem Freund der Familie, Jan Lommann, an, der sich eigentlich mit Finanzen recht gut auskannte. Dieser jedoch verstarb nur wenige Wochen nach seiner Ankunft und zu allem Überfluss ging dann auch noch die Bank mit dem dort aufbewahrten Geld bankrott. Der Teil des Kapitals, den Słowacki dort investierte, bekam er nie wieder zurück. Auch diese Erfahrungen wusste er jedoch literarisch zu verwerten, versichert der Posener Literaturhistoriker Zbigniew Przechodniak. Słowacki war ja immer noch Romantiker. Nach jahrelanger Erfahrung im Investmentbereich gelang es ihm sogar, einige Parabeln und Epigramme zu Finanzthemen zu verfassen. Auch mit Anlageberatungen hatte er durchaus Erfahrungen, überließ nichts dem Zufall, aber Geld war für ihn nicht alles. In diesem Bereich konnte er Niederlagen problemlos wegstecken. Ihm ging es um mehr, eher darum, sich ein sorgloses Leben zu finanzieren, um die literarischen Ambitionen zu verwirklichen. Słowacki, dies geht aus seinen eigenen Einträgen hervor, bot Freunden seine Hilfe bei Investitionen an, bewegte sich sicher in der italienischen und französischen Bankenwelt, beriet in diesen Angelegenheiten andere Dichterkollegen, kannte sämtliche gewinnbringenden Formen der Geldaufbewahrung. Sogar noch 1,5 Monate vor seinem verfrühten Tod im Jahr 1849, im Alter von nur 40 Jahren, war Słowacki als Finanzberater tätig. Diese spezielle Begabung hatte er unzweifelhaft von seiner Mutter geerbt. Während sein ebenfalls viel zu früh verstorbener Vater Eusebiusz als Schriftsteller und Literaturprofessor den Lebensunterhalt bestritt, hatte Salomea Słowacka eine Vorliebe für Mathematik und das Unternehmerische, wobei sie der Literatur ebenso zugetan war. Das Geld, das sie von ihrem verstorbenen Gatten erbte, investierte sie in russische und österreichische Bankanleihen. Zuweilen ist es also recht erstaunlich, wie bodenständig manch eine polnische Dichterfamilie im 19. Jahrhundert gewesen war. Jedenfalls wissen wir nun mit Sicherheit, weshalb das Denkmal von Słowacki am Warschauer Platz Bankowy steht und nicht irgendwo anders. Genau hier, zwischen der Aleja Solidarności, Ulica Senatorska und der Ulica Elektoralna, standen in den 1820er Jahren 3 Regierungs- und Bankgebäude. Hier saß der künftige Nationaldichter einige Monate am Schreibtisch.
Über die finanziellen Talente von Juliusz Słowacki berichtete Wojciech Osiński. Von den Klassikern der polnischen Literatur nun zu Kontroversen rund um moderne Kunst und wie und wo sie gezeigt werden sollte. Das Museum für Moderne Kunst in Warschau polarisiert. Das Gebäude wird gehasst und geliebt und der Bau hat zahlreiche Beteiligte viele Nerven gekostet. Nach fast 20 Jahren Bau- und Planungsphase eröffnet am 21. Februar die erste offizielle Ausstellung. Josefine Schwag hat mit Kuratorin Magdalena Liebska über die neue Institution und ihren Wert für die europäische Kunstszene gesprochen.
Wir sitzen hier heute im neuen Museum für Moderne Kunst in Warschau, MSN.
Das wurde ja vor kurzem vom Reisemagazin Lonely Planet als eines der wichtigsten Museen ausgezeichnet, die man 2025, also dieses Jahr, besuchen sollte. Das ist eine klare Reiseempfehlung, eine klare Besuchsempfehlung von deren Seite und auch international ausgesprochen. Die Online-Kommentare, die wir teilweise sehen, die fallen nicht so gut aus oder nicht alle so gut aus. Wie erklären Sie sich das?
Die Eröffnung des Museums hat natürlich verschiedene Reaktionen provoziert. Und das ist natürlich, dass bei so einer großen Institution, die in der Mitte der Stadt gebaut wurde, hat jeder eine Stellung dazu, die nicht immer sehr positiv ist. Ich bin natürlich keine neutrale Besucherin. Ich arbeite in dem Museum schon seit langem und ich kenne dieses Gebäude auch ganz gut. Ich muss aber sagen, dass aus meiner Sicht die Leute, die diese negative Kritik ausüben, sind meistens Leute, die das Gebäude nicht besuchen haben. Die kennen das aus Fotografien, aus der Zeitung, die haben aber das Museum nicht besucht. Und ich denke, das ist ein entscheidender Faktor, weil ich auch selbst viele Leute kenne, die nach dem Besuch in dem Museum ihre Meinung über das, was sie gesehen haben, geändert haben.
Ja, vielleicht beschreiben wir das mal für die Leute, die es wirklich noch nicht gesehen haben, die das jetzt nur hören. Es ist ein sehr reduziertes Design, ein rechteckiges Gebäude in der Nähe des Kulturpalasts, also sehr zentral, mit sehr, sehr flächigen weißen Wänden und einigen Fenstern. So sieht es von außen aus. Innen ist auch alles weiß. Wir sitzen jetzt auch hier in einem ganz weißen Raum. Wir sind eben durch weiße Flure gelaufen und unten, wenn man durch die Fenster guckt, ist auch alles weiß. Also die Farbe weiß dominiert hier. Aber was bietet denn dieses Museum, was bietet das Gebäude aus Ihrer Sicht?
Eine der wichtigsten Sachen ist, dass wir haben in dem Gebäude keine zwei identischen Galerien. Also jede unterscheidet sich von der anderen, entweder wegen der Größe oder Höhe oder der Menge des Naturlichtes. Und ich glaube, dass im Prinzip das Licht ein besonderes Element dieses Gebäudes ist. Und man kann sich fragen, warum ist Licht für die Kunst wichtig? Weil im Prinzip Licht ist kein Freund der Kunst. Besonders Werken auf Papier oder Videokunst. Das kann auch überraschend sein für die Leute, die uns besuchen. Aber Licht spielt eine wirklich große Rolle in der Gebäude und, glaube ich, macht das Gebäude einfach sehr schön. Diese negative Einstellung hat viel zu tun mit den Erwartungen, die die Leute hatten. Also mit dem ersten Wettbewerb, wenn das Museum gegründet wurde, hatten die Leute eine Erwartung, ein nächstes Bilbao in Warschau zu sehen. Das heißt, die wollten einen wirklich modernen Gebäude, das sich sehr stark von der Rest der Stadt unterscheiden wird. In Warschau, das ist aber sehr schwierig. Das Museum ist gelegt gegenüber des Kulturpalasts. Das ist ein realsozialistisches Gebäude, sehr dominant. Und die Frage, mit der sich die Architekten beschäftigt haben, war, wie kann man zwei Ikonen an demselben Platz haben? Also das geht nicht. Deswegen von Anfang an hatten sie diese Idee verlassen, mit dem Kulturpalast in eine Konfrontation zu gehen. Die wollten eher ein Gebäude haben, das das Kulturpalast mit der Rest der Stadt verbinden wird. Deswegen haben wir ein Gebäude, das vielleicht für viele unbemerkt ist, ein weißes geometrisches Gebäude, das von außen vielleicht für die Leute nicht viel anbietet. Was aber sehr wichtig ist, es ging jetzt nicht um das Außen, sondern was drin ist. Und wenn man reinkommt, sieht man ein Gebäude, das durch Licht beleuchtet ist und das mit der Außenwelt sehr gut funktioniert. Er versucht, eine Verbindung zu bauen zwischen diesem historischen Gebäude, Kulturpalast und dem Rest der Stadt.
Das Haus wurde ja im letzten Herbst eröffnet, offiziell, mit Tausenden von Besucherinnen und Besuchern. Eine davon war ich und ich habe gesehen, dass draußen auf die Außenwände des Gebäudes ein Konzert projiziert wurde. Das war Teil der Eröffnung. Ist es mit dieser Idee auch entworfen worden, das Gebäude, dass man auch die Außenseiten bespielen kann und nutzen kann als Kunstfläche?
Ja, genau. Das wird wahrscheinlich ein wichtiger Element sein, wenn der Platz fertig wird und wenn das Theater gebaut wird. Wir alle wollen, dass dieser Platz belebt ist und dass da auch Sachen passieren, Konzerte oder Performances. Unsere Außenwände können sehr gut als Projektionsfläche dienen. Das haben Sie schon bemerkt. Das war von Anfang an die Idee, dass in diesem Gebäude werden Sachen passieren, aber auch außen. Man muss auch sagen, dass der Platz, auf dem sich das Museum befindet, ganz besonders ist. Er hieß Paradenplatz, war während Kommunismus durch die Regierung zu Propagandazwecken genutzt. Wir hatten hier Militärparaden und das war jetzt einfach ein riesigen Platz, unbebaut, der jetzt nie eine urbane Funktion hatte, außer Propagandazwecken. Heutiger Rathaus, also die Regierung der Stadt Warschau, hat eine andere Idee, wie dieser Platz funktionieren sollte. Die wollen, dass dieser Platz intimer wird und mehr urbane Funktionen trägt. Und das Museum ist das erste Element dieser großen Wechsel, der auf diesem Platz stattfinden wird.
Es gab ja vorher schon Filialen, also andere Orte, an denen moderne Kunst präsentiert wurde, auch im Rahmen von dem Museum für moderne Kunst. Das hier ist jetzt die Hauptfiliale, das ist das Hauptgebäude. Warum hat das gefehlt?
Das Gebäude ist unser Hauptsitz und eigentlich die alle anderen Sitze, die wir hatten, waren keine Filialen, sondern auch Hauptsitze, die waren halt temporär. Also wir hatten kein festes Gebäude. Das ist mit der Geschichte Polens verbunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ein Kunstsystem in Polen entwickelt, das deutsches System der Kunsthallen ähnelt. Also jetzt kein Hauptmuseum, sondern kleinere Galerien, die sich in kleineren Städten befinden. Und erstmal nach der Wende gab es eine Idee, ein Museum für moderne Kunst zu bauen. Das sollte, also in dem Moment, wo das Museum gegründet wurde, das sollte das erste Museum in Polen sein, das nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wird. Also durch das ganze Zeit des Kommunismus waren in Polen keine Museen gebaut. Die wir hatten, hatten die Gebäude, die vor dem Zweiten Weltkrieg stammen. Und seitdem, muss ich sagen, weil unser Bau fast 20 Jahre dauerte, sind in Polen viele Museen für moderne und zeitgenössische Kunst entstanden. Was mich sehr freut, in vielen anderen Städten, Krakau, Toruń, Gdańsk, Wrocław. Unser Bau war einfach sehr kompliziert und ich freue mich, dass es zu Ende kam.
Was waren denn die größten Herausforderungen jetzt in der Planungsphase und auch in der Bauphase?
Es gab, denke ich, zwei große Herausforderungen in der Zeit, wenn wir angefangen haben. Das erste ist das Grundstück, das wir von der Stadt bekommen haben. Das befindet sich auf dem Metro-U-Bahn-Station. Und das war eine der größten Herausforderungen, das Gebäude des Museums auf der U-Bahn-Tunnel zu setzen. Das war eine technische Herausforderung. Die andere war, dass der Grundstück vor dem Zweiten Weltkrieg drei verschiedene Besitzer gehörte. Und nach der Wende, die wollten diese Grundstücke zurückbekommen. Und die Stadt musste sehr lange Negotiationen mit den ehemaligen Besitzern führen, um das Recht zu bekommen, dieses Land zu benutzen. Das hat der Bau des Museums sehr verlangsamt. Ein drittes wichtiges Element ist, dass wir den Bau des Museums mit dem Schweizer Architekt Christian Keres angefangen haben, der nach einigen Jahren von der Stadt gekündigt wurde. Und dann mussten wir ein zweites Wettbewerb ausschreiben und von Anfang an beginnen.
An einigen anderen Standorten in Warschau wurden bisher Ausstellungen mit moderner Kunst gezeigt. Das waren ja oft oder sogar fast alles sehr kritische Ausstellungen, sehr politische Ausstellungen. Sehr viel ging es um Frauenrechte, um Abtreibung, Einwanderung. Was ist denn die Mission des MSN? Also was möchten Sie zeigen und welche Debatten möchten Sie anstoßen?
Als das Museum gegründet wurde, der wurde mit der Idee gegründet, dass wir die MoMA Osteuropas werden. Also es gab diese Ambition, das Museum als ein wichtiges Element der Kunstregions zu haben. Und wenn man sich unsere Ausstellungen am Anfang anguckt, man kann diese Richtung sehr gut beobachten. Wir haben viele Ausstellungen gemacht mit osteuropäischen Künstlern, die jetzt nicht so bekannt waren im Westen. Und unsere Sammlung war auch osteuropäisch gerichtet. Mit der Zeit haben wir aber bemerkt, dass diese Grenze zwischen Ost- und Westeuropa an Bedeutung verliert und dass Polen jetzt eigentlich nicht als Osteuropa, sondern als Zentraleuropa betrachtet ist, besonders nach Ausbruch des Krieges in Ukraine und der EU-Ambitionen der Ukraine. Deswegen seit einiger Zeit denken wir über unsere Rolle als eine Institution, die polnische Kunst oder Kunst aus Osteuropa in den globalen Kontext zeigt. Das ist aber auf diesem höchsten Ebene, auf der lokalen Ebene, war es uns immer wichtig, ein wichtiger Teil der lokalen Debatte zu sein und deswegen auch die Ausstellungen, die Sie erwähnt haben. Also Frauenproteste in 2018, wenn die Abortionrechte so viel geschränkt wurden, wollten wir zeigen, dass Frauen eine andere Geschichte über Abtreibung haben, als durch die rechten Parteien geführt ist. Die Frauenkunst ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element unseres Politiks. Wir wollten immer Teil der Debatte sein und wir denken auch, dass zeitgenössische Kunst ist eigentlich eine Debatte mit der Außenwelt. Das ist auch ein wichtiger Element unserer Identität und wie wir uns oder die Welt verstehen.
Wir sind jetzt eben schon ein wenig durchs Gebäude gelaufen und es laufen Umbauarbeiten. Worauf dürfen wir uns denn jetzt in der nächsten Zeit freuen? Welche Ausstellungen werden bald gezeigt?
Am 21. Februar eröffnen wir die erste große Ausstellung im Museum aus unserer Sammlung. Diese Sammlung ist aber gezeigt mit Leihgaben und Werken, die wir für diese Ausstellung bestellt haben bei den Künstlern. Die Sammlungsausstellung wird für 6 Monate laufen und in allen Galerien des Museums gezeigt. Danach im Herbst werden wir die 6. Edition der Kiewer Biennale zeigen, die wir mit dem Research Center for Cultural Studies aus Kiew vorbereiten. Und die 2. Ausstellung, die wir noch in diesem Jahr zeigen, ist Frauenkunst gewidmet. Das ist eine Überblicksausstellung, die Frauenkunst seit Renaissance bis zur Gegenwart zeigen wird.
Sie möchten die polnische Kunst in den Vordergrund rücken, aber nicht als osteuropäische Kunst per se präsentieren. Trotzdem würde mich interessieren, was lernen wir denn hier über polnische Künstlerinnen und Künstler und über polnische Kunst, über die Art, wie in Polen Kunst entsteht und was Künstlerinnen und Künstler sich für Gedanken machen?
Was wir lernen auf jeden Fall aus unserer Sammlung ist, dass polnische Kunst eigentlich globaler Kunst gehört, dass die Künstler in Dialog mit der Kunst der Welt ist. Das hängt davon ab, dass uns unsere Sammlung ein bisschen entgegen unseren Namen, der auch Modernität aufzeigt, ist eigentlich zeitgenössisch. Wir sammeln seit 2005, aber unsere Chancen, historische Werke zu kaufen, waren begrenzt. Deswegen haben wir unsere Perspektive auch geändert und haben sich eingestellt auf das, was jetzt ist und was jetzt von Bedeutung ist für Kunst, aber auch für Polen.
Jetzt gibt es dieses Hauptgebäude hier, diesen Hauptsitz. Was passiert jetzt mit den anderen kleineren?
Die mussten wir abgeben. Die gehörten nicht uns, sondern der Stadt. Also eine, den wir ganz früh benutzt haben, wurde verkauft. Grundstück wurde verkauft und das Gebäude wurde einfach abgerissen. Das andere am Fluss wird jetzt eine neue Institution sein. Eigentlich eine Abteilung des Museums. Das wird ein Tanzinstitut, Performance-Institut. Den werden wir im nächsten Jahr öffnen.
Das heißt, es geht weiter. Es gibt viel, auf das wir uns freuen können, auf das wir uns schon vorbereiten können, zumindest gedanklich. Herzlichen Dank.
Vielen Dank und ich lade Sie sehr herzlich zum Museum ein.
Am 21. Februar eröffnet das Museum für Moderne Kunst in Warschau seine erste offizielle Ausstellung. Josefine Schwag hat mit Kuratorin Magdalena Liebska gesprochen. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau, auf Wiederhören, sagt Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Deniso. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić. Wychodzę z domu, dom na klucz, idę ulicą, którą znam. Na niej są wszyscy, niby tam i niby tu. Idę przez planty, jak przez las, w połowie czasu niby sam. I jestem niby tu na czas i niby tam. To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny, utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić. Mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most. Idę przez most na drugi brzeg, gdzie w szachy gra z żebrakiem król. I z lustra rzeki jak ze snu wołają mnie. Wracam do domu, lecz gdzie dom? Gdzie ulica, którą znam? Czy jestem tam, gdzie wszyscy są? Czy jestem sam? To jesteś dziś ty, to jestem dziś ja i nasze ślady na ziemi. Nasz wybór, nasz los, nasz gest i nasz głos, kręcimy się razem w przestrzeni. To jestem dziś ja, to jesteś dziś ty, płaszcz z wełny utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić. To jesteś dziś ty, to jestem dziś ja i nasze ślady na ziemi. Nasz wybór, nasz los, nasz gest i nasz głos, kręcimy się razem w przestrzeni. To jestem dziś ja, to jesteś dziś ty, płaszcz z wełny utkany,
this is the English language stream of Polish Radio External Service coming to you from Warsaw. Follow our 24-hour webcast on polskieradio.pl/en. Listen on the go using the Polskie Radio mobile app. Select the chosen broadcast by our partner stations, cable networks, and on satellite in Europe, North America, Africa, Asia, and the Pacific. Listen on the World Radio Network to Europe at 20 hours CET or English to North America at 5 and 20 hours CET. English to Africa, Asia, and the Pacific at 5 and 20 hours CET. You can also try us on 1386 kilohertz via Radio Baltic Waves at 14 hours CET. Download Polish Radio External Service podcasts in English from our homepage, YouTube Music, Spotify, Apple, or TuneIn. For more details, check out radiopoland.pl or polskieradio.pl/en. Stay with us on Polish Radio External Service.